Hallo und herzlich willkommen bei Kontrafunk Aktuell. Ich bin Benjamin Golme und heute ist der 8. Mai 2026. Das ist wie in jedem Jahr ein historisches Ereignis, denn dieses Datum markiert ja auch das Ende des Zweiten Weltkriegs 1945. In Frankreich gibt es fast so viele Straßen des 8. Mai, wie es Dörfer gibt. So groß war die Erleichterung nach Kriegsende. In Russland wird am 9. Mai der Tag des Sieges gegen den Faschismus gefeiert. Dazu gehört auch eine große Militärparade, die am Roten Platz endet und von Präsident Wladimir Putin persönlich abgenommen wird. In diesem Jahr herrscht aber eine besondere militärische Nervosität. Die ukrainische Armee hat bewiesen, dass sie auch tief im russischen Staatsgebiet angreifen kann. Drohnen zerstören immer wieder russische Infrastruktur, insbesondere im Energiesektor. Ein Angriff auf die prestigeträchtige Militärparade in Moskau wäre eine neue Dimension der Eskalation. Russland droht für diesen Fall bereits mit Vergeltungsschlägen auf Kiew. Die Sicherheitsvorkehrungen in Moskau wurden massiv verschärft. Offiziell hat Präsident Putin für heute und morgen eine 48-stündige einseitige Waffenruhe verkündet. Nach diesem Blick auf die ganz aktuellen Ereignisse nun zu den Themen unserer heutigen Sendung. Und wir lassen zuerst die ehemalige Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz zu Wort kommen. Die SPD-Politikerin Malu Dreyer sagte im Oktober 2020:
Es ist ganz einfach. Maske und Abstand, das ist der beste Schutz. Am Anfang war die Maske umstritten, aber inzwischen gibt es keinen Virologen, keinen Experten, der nicht ganz deutlich sagt, mit der Maske können wir uns gegenseitig am allerbesten schützen. Deshalb noch einmal bitte Maske tragen.
Es gibt keinen Virologen, es gibt keinen Experten, hat sie gesagt. Aber wir wissen es natürlich besser. Wir können nicht nur eine ganze Reihe von Sachkundigen aufzählen, die am Sinn der Maske gezweifelt haben. Auch Mediziner haben Masken und Impfzwang kritisiert und bekämpft. Manche dieser Ärzte sitzen bis heute im Gefängnis. Wir begrüßen Wilfried Schmitz, Rechtsanwalt der Ärztin Bianca Witschel. Sie sitzt in der JVA Chemnitz in Haft. Außerdem bei uns, im ersten Jahr des Ukraine-Kriegs kam in Deutschland die Debatte auf, ob die Kernkraftwerke einen Beitrag gegen die Gasknappheit leisten könnten. Der damalige Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck erteilte dem aber eine Absage.
Wir haben ja bei der Frage, wo wir Gas brauchen, vor allem die Bereiche Wärme und Industrie zu berücksichtigen. Und da hilft uns Atomkraft gar nichts. Wir haben ein Wärmeproblem bzw. ein Industrieproblem, aber kein Stromproblem.
Genau das Gegenteil hat jetzt die belgische Regierung beschlossen. Sie will die Kernkraftwerke des Landes verstaatlichen. Damit soll die Energieversorgung stabilisiert werden und die Abhängigkeit vom Gas reduziert werden. Es ist ein klarer Vorstoß pro Kernkraft und das im Herzen der Europäischen Union. Darüber sprechen wir mit dem ehemaligen Energiemanager und Physiker Dr. André Wacker. Rumänien schlittert derzeit in eine weitere Regierungskrise. Ein Misstrauensvotum war am Dienstag erfolgreich. Warum Rumänien praktisch unregierbar ist und wie es derzeit in Ungarn läuft, besprechen wir mit Boris Kalnoki. Ist das Kunst oder kann das weg? Der Kommentar des Tages kommt heute von Burkhard Müller-Ulrich und beschäftigt sich mit dem österreichischen Pavillon auf der Kunstbiennale in Venedig. Das hören Sie heute bei Kontrafunk Aktuell. Sie haben sich gegen den Mainstream gestellt. Sie haben widersprochen. Sie waren für viele Menschen ein Silberstreif am Horizont. Heute sitzen sie im Gefängnis. Corona-kritische Ärzte haben für ihre Überzeugung alles aufs Spiel gesetzt. Sie sind zu einer medizinischen Einschätzung gekommen, zum Beispiel, dass die Impfung erhebliche Risiken birgt oder dass dauerhaftes Maskentragen schädlich ist. Und darum haben sie dann Atteste ausgestellt. Es gab Impfuntauglichkeitsbescheinigungen, es gab Maskenbefreiungen. Doch mit ihrem Vorgehen haben sich einige von ihnen strafbar gemacht. Ihnen wurde zur Last gelegt, keine eingehenden Untersuchungen durchgeführt und massenweise Atteste rausgeschickt zu haben. Eine von ihnen ist Dr. Bianca Witschel aus Sachsen. Vor bald einem Jahr wurde sie zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren und 8 Monaten verurteilt. Eine Revision vor dem Bundesgerichtshof scheiterte und das Urteil ist rechtskräftig. Schuldig, Ausstellung unrichtiger Gesundheitszeugnisse in 1003 Fällen. Wir im Kontrafunk berichten immer wieder über solche Verfahren. Wir werden sie nicht vergessen, sondern weiterhin dokumentieren. Heute mit dem Wahlverteidiger von Bianca Witschel. Er vertritt sie seit Mitte Februar. Herzlich willkommen, Rechtsanwalt Wilfried Schmitz.
Ja, schönen guten Tag. Herzlichen Dank für die Einladung.
Während wir sprechen, sitzt Frau Witschel in Haft in der Justizvollzugsanstalt für Frauen in Chemnitz. Können Sie sagen, wie es ihr geht und wie lange es mit der Haftdauer noch weitergeht?
Ja, ich habe sie auch persönlich aufgesucht, direkt bei der Mandantsübernahme. Für mich ist es immer wichtig, dass man sich eben auch dann persönlich trifft und nicht nur über Telefon und Videokonferenz korrespondiert. Ich hatte den Eindruck, dass es ihr soweit ganz gut geht, also unter diesen Umständen. Sie wirkte sehr gefasst und also glücklich kann ich natürlich nicht sagen, ne? Aber sie nimmt das Schicksal an, weil sie kann es im Moment nicht ändern. Also nach dem, was ich eben mitbekommen habe, ist sie natürlich sehr unglücklich, insbesondere weil sie der U-Haft damals ihren Hund verloren hat. Von dem wurde sie quasi fortgerissen und sie hat ihn dann nicht mehr gesehen zu Lebzeiten. Und das hat sie sehr viel mehr betrübt als der Verlust des ersten Eigenheims. Das also dann wegen der Verschuldungssituation, die entstanden ist, infolge auch der strafrechtlichen Verfolgung verloren hat. Also so viel zu ihrem Zustand. Also ich glaube, die Trennung von ihrer Katze Mutzel, da schreibt sie ja regelmäßig Mutzelbriefe, die werden auch veröffentlicht, das belastet sie am meisten.
Sie war ja zunächst einige Zeit in Untersuchungshaft, über ein Jahr und verbüßt jetzt seit Februar eine Reststrafe. Als Laie würde ich sagen, warum eigentlich so lange? Warum so lange Untersuchungshaft? Wir kennen ja auch Fälle, da passiert in der Nacht ein Delikt von schwerer Körperverletzung und am nächsten Morgen ist der mutmaßliche Täter schon wieder auf freiem Fuß. Also warum ist das bei ihr anders gelaufen?
Hierzu auch vorab. Also ich war im ersten Strafverfahren eben nicht beteiligt, aber ich kann generell sagen, dass eben auch damals bei dem Heinrich Habich war es so, dass er circa anderthalb Jahre, so wie die Frau Dr. Witschel, in U-Haft gehalten wurde. Es gab aber damals, ne, auf jeden Fall bei dem Habich, eben auch letztlich aus meiner Sicht keine Grundlage für eine Untersuchungshaft, weil die geht ja eben nur, wenn bestimmte Konstellationen gegeben sind, also zum Beispiel Fluchtgefahr. Die habe ich damals nicht erkennen können, ganz im Gegenteil. Und ich kann letztlich eben auch nicht erklären, ne, dass eben Frau Dr. Witschel so lange in U-Haft war. Aus meiner Sicht war das zu keiner Zeit veranlasst. Ich sehe keine Verdunklungsgefahr, ich sehe keine Fluchtgefahr. Und sie hat ja auch die Strafhaft angetreten, jetzt am 6.2.26, aufgrund des ersten Urteils. Das belegt ja auch, dass sie keine Fluchttendenzen hat.
Einige der Corona-Kritiker, der Maßnahmenkritiker haben ja gesagt, also Deutschland, das nähert sich hier an eine Impfdiktatur oder ähnliches. Das deutet ja darauf hin, dass man möglicherweise Fluchttendenzen hat, wenn man sagt, also das ist ja sowas von eng hier, ich muss hier raus. Ist das schon ein Grund, dass man da Fluchttendenzen feststellt?
Wenn sich ein Arzt motiviert fühlen könnte, Deutschland zu verlassen, dann wenn er sieht, wie mit seinen Kolleginnen und Kollegen umgegangen wird, wenn er das Ausmaß der strafrechtlichen Verfolgung gegenüber Ärztinnen und Ärzten erfasst hat, dann kann ihn natürlich Panik befallen. Das stimmt. Aber in den konkreten Fällen, wo ich involviert war, gab es keine Fluchtgefahr. Es gibt ja jetzt auch das Projekt Ärzte mit Gewissen, wo man sich endlich systematisch darum bemüht, möglichst viele Fälle zu dokumentieren, also von Ärzten und Ärzten, die hier in Deutschland oder in Österreich und der Schweiz oder auch Frankreich, da gibt es auch schon Rückmeldungen, zu erfassen und darzustellen. Und nach meiner Information ist es so, dass es also wahrscheinlich in Deutschland ca. 4.000 Ermittlungsverfahren gegen Ärzte geben müsste insgesamt und dass es eben auch wahrscheinlich in ca. 1.000 Fällen schon zur Verurteilung gekommen ist. Das ist natürlich eine katastrophale Bilanz. Also so viel zu dem Stichwort Therapiefreiheit.
Wenn Sie jetzt von bis über 4.000 Verfahren sprechen, steht das im gewissen Kontrast zu dem, was Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen vor einigen Monaten gesagt hat. Sie sagte ja, dass Ärzte wegen ihrer medizinischen Einschätzung nicht verfolgt werden. Die Argumentation geht wahrscheinlich so, nein, wegen der medizinischen Einschätzung nicht, aber wenn sie unrichtige Gesundheitszeugnisse ausgestellt haben, dann schon.
Das stimmt so nicht, weil zum Beispiel der Fall Triebel, der vor dem Landgericht Bochum verhandelt wurde, oder Amtsgericht Bochum, auf jeden Fall in Bochum. Ich war da nicht drin, aber ich habe den Dr. Triebel gesprochen und der hat circa 20 Atteste ausgestellt, Befreiungsatteste. Also nach meiner Erinnerung waren das also überwiegend Maskenbefreiungsatteste. Und in all diesen Fällen, wo er einen Attest ausgestellt hat, ist er beschuldigt und dann noch angeklagt worden. Und dann mussten sich alle Patienten auch vor Gericht erklären, was der Grund war, dass sie eben einen Attest erhalten haben. Und das belegt ja, ne, aus meiner Sicht eindeutig, dass eben dieser Arzt nur deshalb angeklagt worden ist, weil er diese Befreiungsatteste ausgestellt hat. Also er stand dann unter einem Generalverdacht. Und das ist auf jeden Fall nicht statthaft. Ja, weil das ist eben die Struktur, ne? Das System, das Muster, das ich eben schon seit 2020 beobachtet habe, dass vielen Demonstranten auf Demos eben einfach Atteste abgenommen worden sind. Oder auch bei anderen Anlässen, wenn sie sie im Zug oder was weiß ich, beim Arbeitgeber vorgezeigt haben. Und dann sind diese Atteste gesammelt worden und dann wohl auch geschlossen dann den jeweiligen Staatsanwaltschaften zugespielt worden. Und das ist ja ein System erkennbar. Warum macht man das? Also man wollte sehen, wer stellt Atteste aus und auch in welchem Umfang und wofür. Und dann sind eben im zweiten Schritt die Staatsanwaltschaften hingegangen und haben dann eben diese Ärzte beschuldigt, sie hätten die Atteste zu Unrecht ausgestellt. Und das hat natürlich eine abschreckende Wirkung, dass eben den Ärzten natürlich dann bewusst sein musste, wenn wir Atteste ausstellen, droht uns strafrechtliche Verfolgung. Und da kann man eben nicht sagen, dass man das nur in den Fällen getan hätte, wo es einen Tatverdacht gab. Also jetzt, was weiß ich eben, dass ein Arzt eine Impfung dokumentiert hat, die er nicht ausgeführt hat. Sondern nach meiner Wahrnehmung ist das generell geschehen.
Ich habe das seinerzeit auf diesen Demonstrationen auch mitbekommen, wie die Polizei diese Atteste kontrolliert hat und dass auch tatsächlich die Angst bestand bei den Demonstranten, dass das Attest dann einkassiert wird. Es war damals allen bewusst, dass das hier eine, ich sage jetzt mal, juristische Grauzone ist, wo der Staat möglicherweise eine Schwarzzone draus machen wird. War Frau Witschel das auch bewusst? Also ist sie dieses Risiko bewusst eingegangen, dass sie am Ende in Haft kommen könnte?
Ja, definitiv. Sie wusste, dass Atteste eingesammelt werden. Und sie hat, das muss ich aber auch sagen, das kann ich aber nicht weiter ausführen, sie hat ja auch schon vor 2020, also unliebsame Erfahrungen gemacht mit Behörden, hat sich aber trotzdem immer an die Gesetze gehalten. Ich möchte das nur klarstellen, weil das immer pauschal anders dargestellt worden ist.
Würden Sie so weit gehen, dass sie mit Vorsatz strafbar geworden ist?
Nein, weil wenn Sie vorsätzlich Straftaten verwirklichen wollen, dann geht das ja nur in dem Wissen, dass Sie einen gesetzlichen Tatbestand erfüllen und dann auch eben nicht gerechtfertigt und entschuldigt sein können. Aber in diesem Kontext, ja, sehe ich schon ein Problem, der Frau Dr. Witschel zu stellen, dass sie eben vorsätzlich unrichtige Gesundheitszeugnisse ausstellen wollte. Weil wann ist ein Gesundheitszeugnis unrichtig? Sie hat generell, ja, ist sie davon ausgegangen, dass eben Atteste für Maskenbefreiungen und für Testbefreiungen und dann auch für die Bestätigung, dass Covid-19-Injektionen insbesondere kontraindiziert sind. Sie hat ja ein Sonderwissen. Sie ist Fachärztin auch für Pharmakologie und Toxikologie. Und das heißt, sie wusste ganz genau, wie normalerweise eine Zulassungsstudie abzulaufen hat. Und dann wusste sie, das konnte nicht seriös sein, was da abgelaufen ist. Das heißt, diese Produkte hätten niemals auf den Markt kommen dürfen. Das war also ein hochgefährliches Experiment, das war ihr voll bewusst und deshalb hat sie eben bestätigt, unabhängig von der Krankengeschichte, dass eben diese mRNA-Injektionen generell kontraindiziert sind. Das ist immer richtig. Und man darf eben nicht zum Nachteil eines Angeklagten von einer Deutung ausgehen, eines Sachverhalts, der eben dann zum Nachteil des Angeklagten ausgeht. Also man muss positive Interpretationen eben nehmen, ne, wenn mehrere Deutungen in Betracht kommen. Und das gilt dann eben auch für die Masken. Masken waren generell untauglicher, Viren abzuhalten und in jeder Hinsicht schädlich. Das hat sich auch im Detail ausgearbeitet, auch in der U-Haft nochmal. Das war ihre Vorbereitung für den Strafprozess. Und bei den Testungen, also wenn Sie Professor Kämmerer fragen, die wird Ihnen bestätigen, dazu gibt es ja auch Gutachten von ihr, dass man mit diesen Testungen überhaupt keine Infektion oder Infektiosität feststellen konnte. Was dazu käme, wäre, weil das hat sie auch gesagt, ne, ich wollte den Menschen helfen, dass sie eben dann auch, selbst wenn der Tatbestand erfüllt gewesen wäre, konjunktiv gerechtfertigt gewesen wäre, das ist eine eindeutige Sachlage, der auf Notwehrlage schließen lässt, auf Nothilfe. Also das möchte ich auch mal anmerken.
Im Juli sind dann 2/3 der Haftstrafe verbüßt und es gibt die Möglichkeit, einen Antrag auf Entlassung zu stellen. Aber es gibt auch die Befürchtung, dass es dann zu weiteren Verfahren kommen kann gegen Frau Witschel. Was wissen Sie darüber?
Ja, es gibt schon eine zweite Anklage. Die gibt es schon seit dem 1.8.2024. Also man möchte jetzt noch einmal weiter verhandeln, wenn die Anklage zugelassen wird. Dann werden wir einen weiteren Strafprozess erleben, auch vor dem Landgericht Dresden. Aber das habe ich eben auch schon gegenüber der Staatsanwaltschaft massiv kritisiert, dass man diese Fälle nicht einfach eingestellt hat. Da gibt es eine Einstellungsnorm 154, also wenn eben Fälle nicht mehr ins Gewicht fallen, weil wir haben ja hier schon eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren, 8 Monaten, einen Wertersatz eben, ne, von 47.000 Euro, das sieht auch für die Dauer von 3 Jahren, wenn sie rauskommt, also ihren Beruf nicht mehr ausüben. Und das sind ja schon Sanktionen, die durchschlagen. Also ich glaube nicht, dass sie nochmal als Ärztin tätig werden wird. Und wo ist jetzt hier das Interesse, die Frau weiter zu kriminalisieren? Man hätte dieses Verfahren einfach einstellen müssen. Aber ich habe eben gesehen, dass man offensichtlich bemüht war, sie in jeder Hinsicht zu diskreditieren, weil man hat hier eben auch damals schon Sachverhalte mit eingestellt, also mit angeklagt und dann eben auch mit verurteilt, Jede andere Staatsanwaltschaft hätte das eingestellt. Und hier sehe ich halt jetzt auch beim Zweitverfahren wieder die Tendenz, auch die Frau Dr. Witsche lächerlich zu machen. Man hat ein von ihr verwendetes Gerät begutachten lassen, dass es überhaupt tauglich wäre. Und das Design sieht so aus, dass es also wirklich komplett lächerlich gemacht wird. Also ein Bioresonanzgerät, das sie eben eingesetzt hat im Rahmen der Gespräche. Und wenn man sich lustig machen möchte, ja, obwohl das eigentlich gar nicht so komisch ist, dann hätte man sich ja über die Wissenschaftler lustig machen müssen, die behauptet haben, also man könne mit Masken Viren aufhalten oder eben mit diesen Testungen Infektionen feststellen etc. oder mit einem nachweislich nutzlosen mRNA-Injektion eine Pandemie in den Griff bekommen. Das ist wirklich sehr, sehr witzig, ne? Wenn man natürlich dann einen Galgenhumor hat, ne? Und mit dem Teufel zusammen lachen kann. Aber mit Wissenschaft hat das alles nichts zu tun und das ist belegbar.
Ich fasse die Situation von Frau Witschel nochmal zusammen. Sie hat Haus und Hund verloren. Sie ist getrennt von ihrer Katze. Sie leidet darunter auch. Finanziell ist sie praktisch ruiniert und mittellos. Und die Approbation wurde ihr ebenfalls entzogen. Das heißt, sie kann vermutlich auch in ihrem Beruf als Ärztin nicht mehr arbeiten. Bereut sie das jetzt rückblickend, was sie getan hat? Nicht im strafrechtlichen Sinne, sondern ganz einfach für ihre Lebensentscheidung?
Nein, das tut sie nicht. Das war auch so ziemlich das Erste, was sie klargestellt hat, dass sie eben auf keinen Fall einen Deal eingehen wird, der auf einer Lüge basiert. Sie steht zu dem, was sie getan hat. Wie sie das bewertet jetzt im Nachhinein, ne? Das ist eine andere Geschichte, weil die Konsequenzen waren ja brutal, ne? Aber sie steht dazu, dass sie Menschen helfen wollte. Und von dieser Motivation kann sie sich nicht lossagen. Das kann ich Ihnen wirklich so offen sagen, ja.
Ist es denkbar, dass es eines Tages eine Amnestie gibt, also dass die Strafen erlassen werden, was ja insbesondere für die Approbation wichtig wäre? Und welche Instanz könnte so etwas entscheiden?
Das wäre überfällig. Also für alle Ärzte und Ärzte, die verfolgt worden und auch regelmäßig wirtschaftlich vernichtet worden sind, das sind ja gerade die gewissenhaften Ärzte, die kritischen Ärzte, die wir uns wünschen. Wenn wir zum Arzt gehen, wollen wir keinen Vollidioten, der also einfach nur als Pharmareferent auftritt, ja, und bedenkenlos alles verspritzt, ne, was die Politik anpreist. Das muss die Zukunft sein, ne, dass eben die Gesetzgeber sich darum bemühen, die Opfer wirklich zu rehabilitieren und zu entschädigen. Im Grunde ist das eben aus meiner Sicht eine Aufgabe des Bundesgesetzgebers. Aber hier müssten ja auch die Länder mit eintreten. Also zum Beispiel würde ich es wirklich für angemessen halten, dass der Ministerpräsident von Sachsen persönlich zu Frau Dr. Witschel geht und sich entschuldigt, ne, für das, was sie erlitten hat und sich persönlich auch darum bemüht, dass sie wirklich umfassend entschädigt wird.
Das war jetzt eine Forderung in Richtung Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, CDU. Die Corona-Maßnahmen sind schon lange vorbei, aber nicht für die, die sich damals widersetzt haben, unter anderem die kritischen Ärzte. Wir sprachen mit dem Wahlverteidiger von Dr. Bianca Witschel, Wilfried Schmitz. Herzlichen Dank.
Jo, herzlichen Dank für die Einladung und nur noch von mir die Anmerkung, dass eben Frau Dr. Witschel mittellos ist und wir freuen uns über jede Unterstützung für die Verteidigung. Die Daten dazu kann man auf meiner Homepage abrufen, anwalt-schmitz.eu. Herzlichen Dank.
Vor rund anderthalb Jahren blickten viele in der Europäischen Union nach Rumänien. Im ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahl gewann Calin Georgescu. Die EU-Kommission meldete allerdings Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Wahl an. Auch unterlegene Kandidaten wehrten sich juristisch. Schließlich annullierte der rumänische Verfassungsgerichtshof diese Wahl. Das Gericht vertrat die Auffassung, dass die Finanzierung von Georgescus Wahlkampf Fragen aufwerfe und er auf der Plattform TikTok bevorteilt worden sei. Georgescu selber sprach von einem Staatsstreich. International sorgte die Entscheidung für heftige Debatten und teils auch Empörung. Im Raum stand die Vermutung, die Europäische Kommission habe einen unliebsamen Kandidaten verhindern wollen. Nun sorgt die rumänische Innenpolitik erneut für Schlagzeilen. Am Dienstag war ein Misstrauensvotum gegen Premierminister Ilie Bolojan und seine Regierung erfolgreich. Das Kabinett ist damit am Ende. Brisant ist der Vorgang auch wegen der Parteien, die das Misstrauensvotum gemeinsam eingebracht haben. Ist da etwa eine Brandmauer gefallen? Darüber sprechen wir jetzt mit dem Journalisten und Osteuropa-Experten Boris Kalnocki. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Das Kabinett von Ilja Bolojan hielt gerade einmal rund 10 Monate. Warum ist diese Regierung letztlich gescheitert?
Auch 10 Monate sind doch gar nicht so schlecht für Rumänien. Das Land hat seit der Wende 29 Regierungen gehabt. Jetzt kommt die 30. 10 Monate ist da bei weitem nicht der schlechteste Wert, den eine Regierung erreichen konnte. Die Regierungsbildung war denkbar schwer. Sie erwähnten vorhin das gute Abschneiden von Georgescu in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl. Das Problem liegt eigentlich dabei, dass die Grundregeln der Rechtsstaatlichkeit klar verletzt wurden. Das Verfassungsgericht hatte nämlich den korrekten Ablauf der Wahl und deren Validität bestätigt und dann ein paar Tage später wieder rückgängig gemacht. Also das geht ja rechtsstaatlich überhaupt nicht. Aber jedenfalls war sein gutes Abschneiden und auch das gute Abschneiden der radikal rechten AUR-Partei, AUR, ein deutliches Zeichen für den Frust in der Gesellschaft und auch für das Scheitern der rumänischen Eliten seit der Wende. Immer dieselben Parteien abwechselnd an der Regierung, hohe Korruption, die Menschen fühlen, dass es ihnen nicht gut geht. Die Mittelklasse ist geschrumpft in den 6 Jahren Krise, die wir seit Covid hatten. Und dieser Frust trägt nach wie vor Sprengkraft in sich. Und nun sieht es wohl so aus, dass die Sozialisten das erkannt haben. Der Nutznießer dieser Frustration, das sind die Nationalisten, das ist diese AUR-Partei. Und ich denke mal, das ist jetzt ein Manöver gewesen, um die Schuld an der Misere der nationalliberalen Partei in die Schuhe zu schieben, der Bolojan angehört. Man möchte dem Vernehmen nach erneut eine Koalition der Mainstream-Partei, nur ohne Bolojan. Das Ziel ist also, ihn als Sündenbock zu nehmen für das Krisengefühl, das viele Bürger haben.
Bolojan selber verweist aber darauf, dass er selber nur einen geringen Handlungsspielraum hatte, weil das Haushaltsdefizit Rumäniens knapp unter 10% liegt und dafür sei ausgerechnet die PSD verantwortlich, die ihn jetzt gestürzt hat. Also wer hat denn jetzt recht?
Das stimmt, die PSD-Regierung hat sehr viel Geld ausgegeben, das Land ist hoch verschuldet und der konkrete Grund, warum jetzt der Frust in der Gesellschaft so überragend ist, noch viel größer als zur Zeit der letzten Präsidentschaftswahl, die Sie eben erwähnten, das liegt an den Steuererhöhungen, die diese Regierung vorgenommen hat unter Bolojan. Gewisse Immobilien und Landsteuern wurden bis zu verzehnfacht. Also die Menschen fühlen, sie leben in ihrer eigenen Immobilie nur noch zur Miete. Die Mehrwertsteuer wurde erhöht, die Renten wurden gekürzt, die Lehrergehälter wurden gekürzt. Also jeder leidet in Rumänien unter den finanzpolitischen Maßnahmen der Regierung. Jeder, der vom Staat Geld bekommt, bekommt jetzt weniger Geld, muss aber mehr zahlen an Steuern und das sorgt natürlich für große Wut in der Gesellschaft.
2 Abkürzungen sind bei uns jetzt schon vorgekommen. Die eine ist PSD, die andere ist AUR. Gemeinsam haben diese beiden Parteien diesen Misstrauensantrag initiiert und auch unterstützt, dafür gesorgt, dass er erfolgreich war. Die Deutsche Welle beschreibt die PSD als sozialdemokratisch, proeuropäisch und die AUR als rechtsextrem und prorussisch. Teilen Sie diese Einschätzung?
Die PSD ist pro Geld. Also das ist eine historisch hochkorrupte Partei. Ein großer Teil der Misere der rumänischen Politik ist eine Folge der sozialistischen Politik. Das ist natürlich die Nachfolgepartei der Kommunisten. Politische Moral bei ihnen gibt es nicht. Eine Vision für das Land gibt es nicht. Das ganze Geschäftsmodell ist, wir sind brave EU-Mitglieder und machen alles, was die in Brüssel sagen, aber sie mögen uns bitte dafür das Geld schicken und das stecken wir dann in unsere eigenen Taschen. Was die Nationalisten betrifft, ich muss das jetzt als jemand sagen, dessen Familie der ungarischen Minderheit in Rumänien entstammt. Sie haben tatsächlich eine DNA, wenn man so möchte, eine Entstehungsgeschichte, die aus Hetze gegen die ungarische Minderheit besteht, also als Mitglied dieser Minderheit sozusagen, mag ich diese Partei nicht und ich sehe auch keine gute Zukunft für die ungarische Minderheit, wenn diese Partei an die Macht kommt. Aber gleichzeitig sind das dieselben Themen, die populistische, rechtskonservative Parteien in ganz Europa betonen. Und bei der AUR sind genau dieselben Inhalte im Vordergrund. Was das Pro-Russische betrifft, ja, es gehört halt zum rumänischen Nationalismus, dass man hin und wieder das Thema bespielt. Wir hatten doch mal Gebiete, die heute in der Ukraine liegen. Die heutige Moldau, das war doch früher mal Rumänien und das wäre doch schön, wenn wir das zurückbekommen könnten.
Nun hat die PSD zusammen mit der AUR dieses Misstrauensvotum eben durchgeführt. Das sorgt dafür, dass unter anderem auch im Schweizer Fernsehen darüber berichtet wird, dass da eine Brandmauer gefallen ist. Sehen Sie das auch so dramatisch, dass da vorher etwas war, was nicht passieren durfte und jetzt ist das doch passiert?
Dann müssen wir ein bisschen abwarten. Es kann sehr gut sein, dass die PSD sich ausgerechnet hat, dass es kein Halten mehr gibt, dass bei den nächsten Wahlen alle weg vom Fenster sein werden und die AUR regiert. Kann sehr gut sein. Aber rein von den Äußerungen her sieht es vorerst eher danach aus, dass man einfach einen Sündenbock suchte für die Wut der Bürger angesichts der Steuererhöhungen und der staatlichen Gehaltskürzungen. Und das soll also Bolojan sein. Man möchte aber dem Vernehmen nach erneut eine Regierung bilden. Also die bisher bestehende Koalition will man einfach nochmal haben, nur ohne Bolojan. Dafür muss allerdings die nationalliberale Partei dafür hergeben, sonst geht das ja gar nicht und daran wird er sich entscheiden. Wenn sie dann nicht will und das ganze Schachspiel einfach scheitert, dann muss man mal sehen, ob die PSD sich dafür hergibt, zusammen mit der AUR eine andere Regierung zu bilden. Es gab bestimmte Anzeichen vor der letzten Präsidentenwahl, die ein Potenzial in diese Richtung andeuteten von der Seite der Sozialisten.
Im EU-Parlament sitzt die PSD gemeinsam mit der deutschen SPD und der österreichischen SPÖ in einer Fraktion. Und die beiden, Deutsche und Österreicher, lehnen ja die Zusammenarbeit mit der AfD oder der FPÖ strikt ab. In Rumänien hat es so eine Zusammenarbeit jetzt gegeben. Sehen Sie Auswirkungen auf die Ebene der Europäischen Union?
Auch ich weiß nicht, auch in Deutschland ist es vorgekommen, dass die AfD im Bundestag eine Abstimmung mittrug, die Friedrich Merz angeleiert hatte.
Das war aber ein Entschließungsantrag, damit hat man keine Regierung gestürzt, das ist doch ein Unterschied.
Ja, okay, aber der bloße Fakt ist, dass hier zwei Parteien in eine Richtung stimmen, das ist noch nicht unbedingt eine echte Zusammenarbeit. Aber in der Tat, das könnte schon sein, dass eine erste Bresche in die Mauer geschlagen wurde.
Wie sehen Sie diese Situation in Rumänien so überhaupt in Bezug auf die Europäische Union? Sie haben ja schon angesprochen, dass Regierungen in Rumänien selten länger als 10 oder 12 Monate an der Macht bleiben. Also wie steht es denn eigentlich um Rumänien als stabilen Partner für die anderen Länder der EU?
Rumänien hat noch immer versucht, in Brüssel gut Kind zu sein, denn die oberste Ratio der rumänischen Politik ist Geld. Die Politik in Rumänien ist korrupt. Und solange man von der Europäischen Union Geld bekommen kann, dass man sich dann in irgendwelche Taschen steckt, solange wird man, glaube ich, immer Kompromisse suchen mit der EU. Ob und inwiefern sich das ändert im Falle eines AUR-Wahlsieges, das müssen wir dann sehen. Aber das Land ist tatsächlich zugrunde gewirtschaftet, es hat kein Geld und auch eine rechte Regierung in Rumänien wird kein Geld haben. Wenn dann die EU daherkommt und sagt, so, jetzt geben wir euch kein Geld mehr, weil ihr die falsche Regierung habt, dann wird es sehr bald sehr dunkel aussehen in Rumänien. Also selbst die Rechten werden gezwungen sein, Kompromisse zu suchen mit der EU.
Wenn wir über Rechtsstaatlichkeit sprechen, dann haben wir beide auch schon häufig über Ungarn gesprochen. Wenn wir jetzt solche Vorwürfe von Ihnen hören, PSD korrupt, Rumänien korrupt, gibt es dann auch Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit Rumäniens in Gänze? Und wie gut belegt sind diese Vorwürfe von Ihnen, dass da Korruption grassiert?
Die Anzahl der Minister und Staatssekretäre, die zeitweise wegen Korruption im Gefängnis saßen in Rumänien, daraus könnte man ein, zwei Fußballmannschaften bilden. Das ist relativ leicht nachzuvollziehen. Rechtsstaatlichkeit hat immer auch eine politische Dimension. Hier ist eine bereits validierte und erfolgte Wahl 2 Tage später von demselben Verfassungsgericht für nichtig erklärt worden, das zuvor diese Wahl validiert hatte. Das hat mit Rechtsstaatlichkeit nichts mehr zu tun, aber dennoch wird es in der EU als völlig in Ordnung angesehen, weil es politisch als die korrekte Entscheidung erscheint.
Einige Länder, die später zur Europäischen Union dazugestoßen sind, florieren oder sind auf einem guten Weg. Man denke an die Slowakei oder an Polen. Warum ist das in Rumänien nicht der Fall?
Also die Slowakei wurde doch gerade vom Europäischen Parlament bedroht. Man werde auch ihr die europäischen Gelder abschneiden, weil auch dort ist ja eine Regierung, die den Liberalen oder dem Mainstream in der Europäischen Union nicht gefällt. Die Regierung von Robert Fico. Rumänien ist kulturell ein Sonderfall. Allgemein haben wir natürlich in all diesen früher kommunistischen Ländern das Grundmodell, dass nicht die moralisch reinsten Charaktere in die Politik drängten. Das war im Kommunismus ganz bestimmt nicht so. Auch danach fand man in vielen dieser Länder viele Charaktere in der Politik, die mehr an der eigenen Bereicherung interessiert waren als am Schicksal ihres Landes. Rumänien ist insofern ein Sonderfall, als es kulturell eher in den, wie soll ich sagen, byzantinischen Kulturkreis gehört. Die Geschichte Rumäniens ist geprägt der Prinzentümer, die vor Rumänien existierten, vor dem modernen rumänischen Staat. Diese Geschichte war geprägt dadurch, dass man den Fürstentitel, den musste man kaufen vom Sultan. Und dann wusste man, dass man hat 2-3 Jahre Zeit, bevor der nächste Prätendent den Titel kauft vom Sultan. Und in den 2-3 Jahren, die man an der Macht ist, muss man so viel wie möglich Geld aus dem Volk rausquetschen, damit man die Investition amortisiert. Und das hat die rumänische politische Kultur bis heute geprägt.
Abschließend nochmal ein Blick auf Ungarn. Uns erreichen einige Meldungen, beispielsweise, dass das ukrainische Gold und das ukrainische Geld, was aus den Geldtransportern beschlagnahmt wurde, jetzt freigegeben wird und das neue Kabinett vorgestellt wird mit dem designierten Ministerpräsidenten an der Spitze. Wie ist die Situation in Ungarn aus Ihrer Sicht jetzt nach der Wahl?
Ja, wir werden am Samstag die Vereidigung des neuen Ministerpräsidenten haben, dessen Kabinett steht. Das wird eine Vereidigung sein, wie es sie noch nie gegeben hat in Ungarn. Es soll ein ganztägiges Volksfest vor dem Parlament stattfinden mit vielen Konzerten. So etwas hat es noch nie gegeben in der Geschichte Ungarns und es mutet eigentlich eher wie eine Krönung an, denn wie die Vereidigung eines Ministerpräsidenten. Die Welt, die Orbán Viktor um sich herum und um seine Partei herum geschaffen hat, also Unternehmen, die der Regierung nahestanden, Persönlichkeiten in den Medien und Kultur, das kollabiert derzeit regelrecht. Und auch die Meinungsumfragen zeigen, dass die neue Regierungspartei TISA, die würden also gestern würden 70% der Befragten für diese Partei stimmen und nur noch 23% für Fidesz, die bisherige Regierungspartei, die noch bei den Wahlen am 12. April, nicht wahr, 39% erzielt hatte. Also hier gibt es eine Entwicklung, die eher einen Zusammenbruch dessen, was bisher war, als an einen sanften Übergang.
Rumänien steckt mal wieder in einer Regierungskrise und Ungarn vor einem neuen Anfang. Wir bedanken uns bei Boris Kanocki.
Ja, vielen Dank.
Kernkraft? Nein, danke. Dieser Aufkleber mit stilisierter Sonne schmückt seit Jahrzehnten Autos oder Fahrräder von Atomkraftgegnern. Das ist eine klare Ansage. Die europaweite Debatte um die Kernkraft ist hingegen vielschichtig und teils verwirrend. Klimaaktivisten aus Schweden befürworten Kernkraft, Klimaaktivisten aus Deutschland lehnen sie ab. Die CDU-Frau Ursula von der Leyen befürwortet sie. Die CDU-Frau Angela Merkel hat der Kernkraft in Deutschland den Todesstoß gegeben. Deutschland ist raus, die Schweiz hat den Ausstieg beschlossen, lässt aber bestehende Kraftwerke weiterlaufen. Aus Belgien gibt es jetzt eine neue Nachricht, die Regierung plant die Verstaatlichung der Kernkraftwerke. 7 bestehende Reaktoren sollen übernommen werden, einschließlich der Rückbau- und Entsorgungskosten. Von den 7 Reaktoren laufen derzeit aber nur 2. Mehr dazu erfahren wir von Dr. André Wacker. Der Physiker war niederländischer Regierungsberater im Bereich erneuerbare Energien und als leitender Manager in der Chemie- und Energiebranche tätig. Herr Wacker, herzlich willkommen.
Vielen Dank, freut mich.
Beginnen wir mal mit der Grundsatzfrage. Was bedeutet dieser geplante Kernkraftdeal politisch für Belgien?
Ja, das ist existenziell, würde ich sagen. Innerhalb 20 Jahren ist es in Belgien gegangen von Kernenergie Nein zum Kernenergie Bitte. Belgien war seit langem wirklich abhängig von Kernkraft mit 7 Reaktoren. Trotzdem hatte Belgien schon in 2003 ihren Atomausstieg. Der war politisch, der war nicht von den Bürgern gewünscht. Und die existenzielle Änderung in Belgien ist, dass die jetzt eine Regierung hat, die für die Bürger steht und nicht für die Politik. Und auch versteht, dass die Energiewende in Belgien überhaupt nicht funktioniert. Und das ist wirklich politisch und auch kulturell und sozial ist das interessant, weil man sieht, dass Grün überhaupt nicht funktioniert und dass Kernenergie einfach notwendig ist.
Der Weg ist ja auch deswegen interessant, weil es zunächst den Beschluss des Ausstiegs gab, dann eine Art Moratorium und jetzt praktisch einen staatlichen Einstieg in Kernkraftwerke. Was ist das Ziel der Regierung? Warum tut sie das?
Ja, das müssen sie tun, weil solange die europäischen Green Deal funktioniert, fließt das Geld bei Zwang zu erneuerbarer Energie und nicht zum Kernkraft. Und nur ein staatliches Unternehmen kann garantieren, dass wenn ein Kernkraftwerk wieder läuft, dass es laufen bleibt und dass es auch Neubau möglich macht. Aber die Politik in ganz Europa ist immerhin noch grün, obwohl alle Mitgliedsländer verstehen jetzt, dass grün überhaupt nicht funktioniert. Und was Sie gerade erwähnt haben, in Schweden passiert auch in Belgien, dass wir können überhaupt nicht ohne Kernkraft und wir brauchen mehr.
Auf Ebene der EU gibt es ja auch diese Debatte, ob Kernkraft selber als nachhaltig eingestuft wird, da sie ja auch als CO2-neutral gilt. Welchen Einfluss erwarten Sie von dieser Debatte auch in der Zukunft? Also wird Kernkraft irgendwann als grüne Energie akzeptiert?
Ja, man sieht da schon jetzt heutzutage kleine Bewegungen. Also Kernkraft wird dann als klimaneutral akzeptiert in der Industrie. Und es gibt natürlich einen großen Druck von Frankreich, die jetzt sagen, wir wollen keine grüne Energie, nein, wir wollen saubere Energie. Und Kernenergie ist sauber. Es ist eigentlich nur noch Deutschland, die das nicht will. Ich bin davon überzeugt, dass innerhalb 5 oder 10 Jahren, vielleicht früher, wenn es wirklich eine große Energiekrise gibt in Europa, dass Kernkraft so 100% als, sagen wir mal, als erneuerbar oder clean angezeichnet wird. Das passiert heute schon.
Wir beim Kontrafunk haben ja auch eine extra CO2-Reihe eingerichtet, wo wir debattieren, wie groß der Einfluss von CO2 überhaupt ist und wie groß der Einfluss des Menschen auf das Klima überhaupt ist. Aber mal ganz abgesehen davon gibt es ja bei Kernkraft auch andere Vorteile. Also beispielsweise der Flächenverbrauch, der nicht so groß ist wie bei Photovoltaik oder bei Windkraft und ähnliche Argumente mehr. Aber kommen wir nochmal zurück zu Belgien. 7 Reaktoren gibt es, aber es laufen nur 2. Wie geht's mit den verbleibenden 5 Anlagen weiter?
Ja, also 3 Anlagen könnten, wenn die Politik das will, relativ kurzfristig wieder Elektrizität produzieren. Da hat der Rückbau noch nicht angefangen. Und die letzten 2, die sind verloren. Da hat der Rückbau schon angefangen. Und ich denke, das geht nicht mehr. Aber kurzfristig, innerhalb, sagen wir, 2 oder 3 Jahren, könnten 5 Kernkraftwerke in Belgien wieder 100% funktionieren.
Die 2 Reaktoren, die Sie angesprochen haben, die wohl nicht mehr ans Netz gehen können, sind wohl die sogenannten Problemreaktoren. Da wurden bereits vor über 10 Jahren tausende Mikrorisse festgestellt. Ist das nicht bedenklich?
Also die Mikrorisse, die sind überall. Wenn man ein Reaktorfass baut, dann gibt es immer diese Risse. Und die Politik ist sehr klug, um diese Risse zu missbrauchen für politische Gründe. Ich denke, diese 2, die werden nicht ausgeschaltet wegen dieser Risse, wegen anderer technischer Probleme oder sie sind zu alt oder zu klein. Der Kontext ist viel komplizierter als nur diese Risse. Die Risse sind eigentlich, wenn ich das auf Englisch sagen darf, fake.
Die Risse haben aber auch dazu geführt, dass das Land Nordrhein-Westfalen sich selber für die Stilllegung eines der Reaktoren eingesetzt hat, weil die grenznahe gestanden haben. Und als Bürger denke ich mir, also aus tausenden Mikrorissen, wer will mir denn garantieren, dass da nicht ein Makroriss wird, also dass das nicht größer wird und dann wirklich Strahlung austreten kann?
Naja, das ist Semantik. Ein Riss in ein Reaktorfass ist kein Riss. Wenn man ein Reaktorfass baut, das kommt natürlich aus Stahl und das ist flüssig. Wenn Flüssigkeit fließt, dann gibt es immer Unregelmäßigkeiten, die man dann Risse nennt. Aber es sind keine Risse. Es ist immerhin noch ein sehr kräftiges Fass, wenn Sie mich verstehen.
Welche finanziellen Konsequenzen hat diese Übernahme der Kernkraftwerke jetzt für Belgien?
Das ist eine gute Frage. Ich kann nicht sagen, wie groß die Konsequenzen sind, aber es gibt Konsequenzen, denn Engie hat natürlich der Rückbau und die Stilllegung seit Jahren vorbereitet. Und jetzt müssen sie umziehen von Stilllegung und Rückbau zu Wiederinbetriebnahme. Und das fragt Investitionen, das fragt, dass man wieder die Leute, die schon weg sind oder in Ruhestand sind, wieder zurücknimmt. Es ist ein U-Turn vom Rückbau, die noch nicht angefangen hat, wieder weiterzumachen in Produktion. Das kostet viel Geld, das kostet Zeit und das hat Konsequenzen. Und die Konsequenzen muss der Staat nehmen, denn Engie macht es nicht.
Es ist ja bislang noch gar nicht geklärt, ob da auch wirklich Geld fließen wird oder ob da bloß ein symbolischer Beitrag von einem Euro gezahlt werden wird. Wenn wir jetzt diese 7 Reaktoren haben, dann haben wir 2 Reaktoren, die sind letzten Endes Schrottimmobilien. Die müssen jetzt zurückgebaut werden und werden zurückgebaut. Dann haben wir 3 weitere Reaktoren, die erstmal wieder ertüchtigt werden müssen, was auch Geld kosten wird. Wir hatten von Manfred Haferburg hier auch mal Schätzungen im Milliardenbereich für eine Ertüchtigung eines stillgelegten Kernkraftwerks. Und dann haben wir 2 Kernkraftwerke, die aktuell Strom produzieren und dementsprechend auch Geld einspielen können. Alle Anlagen sind auch schon abgeschrieben, also in den Büchern von Engie Wert gleich Null. Wenn dann die Kernkraftwerke in 10, 20, 30 Jahren endgültig abgeschaltet werden, kommt der Rückbau und die Zwischenlagerung und Endlagerung des radioaktiven Materials. Das sind ja Milliardenkosten. Kann es sein, dass Belgien sich hier ein echtes Haushaltsrisiko aufheizt?
Nein, das nicht. Denn Sie haben das schon erwähnt, all die Reaktoren sind abgeschrieben. Also es sind relativ kleine Investitionen. Und was noch immer wichtiger ist, wenn man die Produktion von diesen 3 Kernkraftwerken vergleicht mit der Produktion von Wind- oder Solarenergie, inklusive das System, das man auch bauen muss, um Wind- und Solarelektrizität zu speichern oder umzusetzen in Wasserstoff, dann ist die Investierung für 3 bestehende Kernkraftwerke, um die wieder 20 oder 30 Jahre produzieren zu lassen, viel niedriger als dieselbe Produktion von Wind oder Solar mit das komplexe System, das man noch bauen muss zum Speicherung der Elektrizität. Also es ist immer noch ökonomischer, um es mit Kernkraft zu machen, als mit Wind oder Solar.
Die Regierung sagt ja auch, man möchte sich gerne unabhängiger machen von dem Ausland, unabhängiger auch von Gasimporten machen. Für Kernkraftwerke braucht man aber auch Uran und einer der wichtigsten Zulieferer von Uran für Kernkraftwerke ist Russland. Also bleibt man da nicht in einer Abhängigkeit, bloß dann halt eine andere Form von Abhängigkeit?
Nein. Russland ist nur sehr klein. Uran findet man überall. Es gibt heutzutage ungefähr 15 Länder, die Uran produzieren. Sagen wir mal mehr bekannte und freundliche Länder wie Kanada und Australien. Es gibt Uran und auch Thorium genug für noch Millionen Jahre. Und was wir jetzt benutzen, das ist nur der Tip auf der Eisberg. Also Uran und Thorium, die Verfügbarkeit ist ein Non-Issue. Wenn Deutschland 30 Kernkraftwerke hatte in den 70er oder 80er Jahren, hat Deutschland auch selbst Uran gewonnen. Es gibt auch in Deutschland Urangebiete. Es gibt in die ganze Welt Urangebiete eigentlich und auch im Meer. Aber mit dem Atomausstieg und so ist die Interesse für Uran und auch Thorium sehr niedrig geblieben. Aber das Potenzial von Uran ist enorm.
Die größten Kritikpunkte an der Kernkraft sind Gefahr von schweren Unfällen, wie sie ja bereits gesehen wurden, und das ungelöste Müllproblem. Wie sehen Sie diese Kernkritikpunkte?
Ja, also fangen wir mal an mit diesem Müll. Es gab niemals ein Müllproblem und es wird auch niemals ein Müllproblem geben. Der Müll ist nur, sagen wir mal, gefährlich die ersten 200 und 300 Jahre, weil es diese hochaktive Gammastrahlung gibt. Und die Lösung ist ganz einfach in Stahl- oder in Betonfässer. Und nachher muss man nur diese Müll, sagen wir, nicht konsumieren in einigen Maßen. Und die Lösung dafür ist in Deep Geological Repositories. Und Deutschland hat das schon, aber das ist politisch verhindert. Aber Finnland und Schweden machen das heute. Und weil die Energiedichte von Kernkraft so hoch ist, es kommt sehr viel Energie aus einem sehr geringen Volumen von Uran oder Thorium. Und man könnte eigentlich jetzt, wenn man der Müll von der ganzen Welt zusammennimmt, dann kann das in ein Endlager. Das könnte heutzutage könnte das in das Endlager in Finnland, in Onkalo. Die haben das schon fertig.
Abschließend wollen wir noch Ihre prophetische Gabe prüfen. Also der deutsche Umweltminister Carsten Schneider nennt erneuerbare Energien oder wetterabhängige Energien Sicherheitsenergien und die deutschen Grünen fordern einen weiteren Ausbau von diesen wetterabhängigen Energien, über die wir auch gesprochen haben. Jetzt ist die Welt konfrontiert mit Elektromobilität, die Strom braucht, mit Wärmepumpen für Häuser, die ausgebaut werden, mit KI-Technologie, Rechenzentren, also einem wachsenden Strombedarf. Was meinen Sie, wie wird der Strommix der Zukunft aussehen?
100% Kernenergie.
Belgien plant die Verstaatlichung der Kernkraftwerke. Wir sprachen mit Dr. André Wacker. Vielen Dank.
Gern geschehen und vielen Dank für die Einladung.
Alle 2 Jahre passiert es. Venedig ist dann nicht nur die Stadt der Gondeln, Kanäle und Tauben, sondern auch die Stadt der zeitgenössischen Kunst. Ab morgen ist es wieder soweit. Die Biennale di Venezia öffnet ihre Tore. Bis in den November hinein wird Kunst ausgestellt und über 200.000 Gäste werden erwartet. Für besonderes Aufsehen sorgt in diesem Jahr der Pavillon von Österreich. Etwa 15 nackte Frauen werden ihn bespielen, angeführt von der Star-Performerin Florentina Holzinger. Hören Sie dazu den Kommentar des Tages von Burkhard Müller-Ulrich.
Die schreckliche Florentina Holzinger hat es wieder geschafft. Wieder einmal schockt sie die Öffentlichkeit mit einer Kunstperformance, die Schlagzeilen macht. Und wieder einmal geht das Kalkül auf, Entrüstung ist gleich Ruhm, ist gleich Geld. Die Reaktion der Reaktionären ist in dieser Rechnung als Konstante eingepreist. Seit Peter Handkes Publikumsbeschimpfung ist darauf Verlass, das sich ereifern konservativer Kreise, das Deklamieren ihres muffigen Kunstbegriffs. Andererseits hat auch die Provokation als solche längst etwas Muffiges. Die Präsentation von Ausscheidungen bringt Kunstkenner zum Gähnen. Merda d'Artista von Piero Manzoni, 1961 in Dosen abgefüllt. Piss Christ von Andres Serrano, 1987 weltweit skandalisiert und gerade dadurch sakralisiert. Sowie die tausendfältigen Darbietungen von Kacke und Kotze auf Theaterbühnen sind allesamt Zeugnis eines entsetzlichen künstlerischen Vakuums. Man könnte es dabei belassen, das zu konstatieren. Aber nein, das bürgerliche Bewusstsein bäumt sich wieder einmal auf. Es fordert Verbot und Entzug öffentlicher Mittel. Die Sache mit den Finanzen ist allerdings auch nicht neu. Früher hieß es von links, der bourgeoise Opernbetrieb kostet so viel Geld, was hat die Arbeiterklasse davon? Jetzt kommt die Umkehrung von rechts und die lautet: Das Geld für diesen Biennale-Quatsch würde an anderer Stelle dringender gebraucht. Aber wo, muss man dann fragen, angesichts der gigantischen Ausgaben eines sowieso dysfunktionalen Staats? Solche Finanzvergleiche führen jedoch zwangsläufig ins Abseits. So wie früher einfältige Naturen Militärausgaben gegen Kindergartenplätze aufgerechnet haben, so ist die Entgegensetzung von vitalen Bedürfnissen und kulturellem Überschuss ein geistiges Armutszeugnis. Denn selbstverständlich gibt es immer etwas Dringenderes und Wichtigeres, wenn es um die Verwendung öffentlicher Finanzen geht. Sollte man überhaupt noch Geld für Straßenbau ausgeben, solange die Krankenversicherung nicht kostenlos für alle ist? Und wäre es nicht besser, in die Schulen zu investieren, statt in die Polizei? Die nächste Stufe nach solchen Milchmädchen-Argumenten ist dann die Herabwertung einzelner Kunstwerke. Wieso ist ein Picasso so teuer? Hat er für das Gekritzel so lange gebraucht? Noch schlimmer, ein einfarbiges Bild, auf dem man nichts sieht. Da ist doch jeder Verkaufspreis eine Frechheit. All diese faden Diskussionen kochen gerade wieder hoch, weil Florentina Holzinger auf der Kunstbiennale von Venedig in einem Becken voller Urin schwimmt, der angeblich in den benachbarten Besucher-WCs gesammelt wird. Angeblich bedeutet hier, es ist nicht sicher, ob das so stimmt. Darauf kommt es aber gar nicht an. Denn wie bei einem Bild, auf dem man nichts sieht, hat die Künstlerin ein Konzept verkauft. In diesem Fall eines, das bereits Furore machte, bevor irgendjemand den österreichischen Biennale-Pavillon mit dem Pipi-Tank zu Gesicht bekam. Zweifellos ist es ein starkes Konzept. Die Vorstellung, nackte Frauen in Pisseplanschen zu sehen, hat etwas Hypnotisches, sonst wären nicht landauf, landab die Medien mit abscheusatten Berichten eingestiegen. Dabei ist der Abscheu oft so erkennbar bigott, wie die klassische Schlagzeile eines Boulevardblatts: solche Bilder wollen wir nie wieder sehen, natürlich direkt neben dem Abdruck besagter Bilder. Doch während die Mainstream-Presse mit ihrer Ekelpose nur den Voyeurismus bedient, versuchen manche Anti-Mainstream-Medien auch noch politische Empörung hochzukochen. Holzingers Darbietung sei nicht bloß Steuergeldverschwendung, sondern Ausdruck eines komplett versifften Kulturbetriebs. Letzteres mag sogar zutreffen, wenn mit versifft, korrupt, opak und pervers gemeint ist. Doch öffentliches Nacktbaden in Harn ist es gerade nicht. Das ist vielmehr ein ziemlich authentischer Aufreger. Also genau das, was Kunst sein und leisten kann. Und natürlich ist die Biennale genau der richtige Ort dafür. Ein nationalstaatlich getünchtes Event der Anywhere-Schickeria, wo es noch Länderpavillons gibt, die in einen ästhetischen Wettbewerb zueinander treten. So war es jedenfalls gedacht. Dass diese grundsätzlich teure und meistens fade Veranstaltung dieses Jahr von einem Skandal erschüttert wurde, lag nicht an Holzinger, sondern an der totalitären Politisierung durch Kunstfunktionäre, die Kampagne gegen Russland und Israel machen und diese Länder von der seit 131 Jahren bestehenden Tradition der Preisverleihung ausschließen wollten. Ein zweiter Skandal aber ist die Renaissance jenes spießigen Banausentums, das sich im Ressentiment gegen das Kopfkino einer Aktionskünstlerin manifestiert.
Das war der Kommentar des Tages von Burkhard Müller-Ulrich. Das war's für heute mit Kontrafunk Aktuell. Ich bin Benjamin Golme und wünsche Ihnen ein schönes Maiwochenende. Langsam aber sicher kommt der große Tag näher. Der Kontrafunk-Geburtstag. Am Samstag, den 20. Juni, feiern wir unseren Vierjährigen und jetzt ist die Gästeliste komplett. Raphael Bonelli und Peter Höres werden Vorträge halten. In der Sonntagsrunde sind Julia Neigel, Gloria von Turn und Taxis und Markus Krall eingeladen. Musik kommt vom Chor Anima Libera aus Weimar und von Julia Neigel. Sind Sie auch mit dabei? Eintrittskarten gibt's auf unserer Internetseite kontrafunk.radio und wir freuen uns auf Sie. Und schon heute freuen wir uns natürlich auf Julian Adrat und Kerstin Kramer mit ihrer Sendung Mann und Frau. Die beiden sezieren mal wieder den Wahnsinn. MTV feiert Männer als schönste Mädchen der Welt und eine neue Krankheit heißt schlechtes Gewissen bei Sonnenschein. Mann und Frau heute um 8, 14 und 21 Uhr.